Markus hat letzte Woche über den Psalm gesprochen, einen Psalm fürs Leben. Kann sich jemand noch erinnern, welcher Psalm das war? 23, genau. Und er hat uns eine Hausaufgabe gegeben. Hat jemand die Hausaufgabe gemacht? Ja, sicher höre ich da. Dreimal täglich? Sehr gut, dreimal täglich sogar. Ja, seine Hausaufgabe war mindestens einmal am Tag, diesen Psalm 23 zu lesen, über sein Leben auszusprechen. Und weil der Markus heute eben nicht da ist, für die Fortsetzung, glaube ich, dass wir eine Woche weiterhin das machen dürfen jetzt. Ich will euch dazu ermutigen, tut es weiter, über euer Leben beten, diesen Psalm 23. Und ich will auch gern beim Thema Hirte bleiben, weil wir eh schon in den Gedanken gehen jetzt. Ich wollte mal anfangen und wissen, wie viel wisst ihr eigentlich über Hirten? Also wenn die Bibel uns als Schafe bezeichnet und wir haben jetzt den Psalm 23 gelesen, Gott, du bist mein Hirte, dann heißt es ja, dass wir Schafe sind. Was wissen wir so über Hirten? Kennen wir uns da aus? Könnten wir zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Dieb und einem Hirten sehen? Ich werde jetzt ein paar Bilder zeigen und ich will, dass ihr herausruft, wenn ihr glaubt, ob ihr glaubt, dass das ein Hirte oder ein Dieb ist. Und dann könnt ihr auch ganz schnell herausrufen, wieso ihr glaubt, dass das ein Dieb oder ein Hirte ist, okay? Ja? Machen wir mal ein Bild, schauen wir. Hirte, wieso ist das ein Hirte? Hut und Schafe. Okay, gut. Nächstes Bild. Dieb oder Hirte? Wieso? Er treibt, ja? Was habt ihr noch gesagt? Rennschuhe, okay. Nächstes Bild. Dieb oder Hirte? Hirte, wieso? Okay, nächstes Bild. Hirte, Dieb? Ja, ihr glaubt Hirte, okay. Touristen, ja, nächstes Bild. Dieb oder Hirte? Ja, ganz wichtig, dass man auf die Schuhe schaut, das schaut aus wie Skischuhe nämlich. Nächstes Bild. Schaf oder Hirte? Hirte, ja, das ist ein Hirte, gut. Dieb, wieso? Er hat schon wieder Laufschuhe an. Nächstes Bild. Dieb, Hirte. Er rennt nach, ja. Dürfte ein Dieb sein. Nächstes Bild. Hirte, ja. Hirte, ja. Das ist ein Schaf dort im Eck und man sieht es gerade noch. Die Frau vom Hirte. Dieb oder Hirte? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher bei dem Bild. Okay. Photoshop. Okay, ich glaube, wir springen zum nächsten. Dieb oder Hirte? Das ist ein böser Hirte. Auch ein Hirte. Sehr gut. Was haben wir über Hirten und Diebe jetzt gelernt? Was wissen wir über Hirten? Hirten gehen voraus. Sie weiden ihre Herde, ja. Sie haben einen Überblick. Es ist eine Ruhe in der Herde, genau. Liebe zu dir. Ja, ihr lest aber sehr viel in die Bilder hinein. Ich habe mir gedacht, wie erkennt man einen Hirten an den Bildern, die wir gesehen haben? Ja, die Schafe gehen freiwillig mit. Man sieht es an den Schafen, weil die halten sich nahe an die Hirten. Ja, das scheint so. Ja, dass sie ihn kennen. Die Hirten haben meistens einen Hut auf. Man erkennt sie in ihrer Arbeitsbekleidung, weil sie eben viel in der Sonne stehen. Sie haben gescheite Schuhe an. Sie haben keine Laufschuhe an, weil die Hirten denken nicht, ihren Schafen nachzulaufen, sondern sie erwarten sich, dass die Schafe ihnen folgen. Sie haben eine ruhige Haltung, sie kennen ihre Schafe und die Schafe kennen sie. Was wissen wir über Diebe? Ja, die Diebe jagen den Schafen nach. Ja, die haben keine Ruhe. Sie haben meistens Hoodies an. Wenn ihr Leute mit Hoodies seht, also diese Kapuzenmann haben, dann wisst ihr, höchstwahrscheinlich ein Dieb. Wenn Sie außerdem noch solche Laufschuhe anhaben, dann vorsichtig. Haben die falschen Kleider an. Die sind nur dort, um schnell nahe an die Schafe heranzukommen. Und man sieht es auch an den Schafen. Die Schafe sind nicht ruhig in der Nähe von diesen Dieben, von diesen Eindringlingen, sondern sie sind immer auf dem Weg weg. Sie laufen immer weg. Ich will jetzt von Johannes Kapitel 10 lesen. Der Markus hat es ja schon in seiner Predigt erwähnt, aber ich will ein bisschen tiefer in den Text eingehen. Johannes Kapitel 10, Vers 1 zu 16. Da spricht Jesus so: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem machen die Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Danke, Vater, für dieses Wort. Ich bitte dich um deinen Segen jetzt, dass dieses Wort Fuß fassen darf in unseren Herzen. Hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Hilf uns, mit offenen Herzen zuzuhören. Amen. Was sagt Jesus über sich selbst in diesem Text? Ich bin der gute Hirte. Ja. Was sagt er noch? Ich bin die Tür. Er macht also einen Anspruch auf etwas. Dass er der gute Hirte ist. Er sagt nicht, ich bin ein guter Hirte. Ich bin einer von vielen netten Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt nicht, ich bin eine Tür von vielen. Ich bin eine Möglichkeit von vielen anderen hier selig zu werden. Er sagt, nein, 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 nein. Ich bin die Tür. Jesus erhebt Anspruch, dass er die einzige Möglichkeit ist, zu der Herde zu gehören, ein- und ausgehen zu können, Seligkeit zu erreichen. Was ist Seligkeit? Glück, ja. Was noch?
Ewiges Leben.
Erlösung. Die vollkommene Erlösung. Heil. Wenn wir das Bild von der Tür zeigen, es gibt eine Debatte, ob das so wirklich ist, aber im Osten kommt es oft vor, dass die Schafe in der Nacht in einem Gehege schlafen, wo es eine Tür gibt. Und in der Tür sitzt, im oberen Bild sieht man, der Hirte. Bildlich. Ich bin die Tür. Es gibt kein Rein und Raus, außer durch die Tür. Es gibt nur einen Weg, Erlösung zu erleben in seinem Leben. Glück, errettet sein, Seligkeit. Und es ist durch Jesus. Er ist der gute Hirte. Es gibt keinen anderen Weg. Manchmal glauben wir, dass es Prediger sind, die auf diese Idee kommen. Dass es die Christen sind, die so eingeschränkt sind. Aber wir müssen verstehen, es kann keinen Zweifel geben. Jesus macht diesen Anspruch selbst. Ich habe das nicht erfunden, sondern er selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Wer durch mich geht, wird selig werden. Er macht diesen Anspruch. Und von Anfang an in seinem Leben war es immer deutlich, dass er diesen Anspruch macht. Er hat nicht damit geschummelt. Er hat nicht versucht, zuerst zu kommen und sagen, hey, ich bin ein super Lehrer, schau, ich kann Wunder machen. Und nachher, wenn Leute sagen, Jesus, du bist echt toll, dann überrascht er sie. Haha, ich bin Gott. Das macht er nicht. Nein, er war ganz ehrlich. Er legt von Anfang an Anspruch drauf. Ich bin der, der gekommen ist, um zu retten. Folgt mir nach und ich werde euch zum Menschenrettern machen. Ich mache euch, sagt er. Er legt Anspruch drauf. Und das ist das Wichtige, weil es auch wieder zum Kern der guten Nachricht kommt. Und ich werde immer wieder darauf zurückkommen. Jesus ist der Kern der guten Nachricht. Es gibt keinen anderen Weg. Gibt's nicht. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, werde ich das Gleiche sagen. Er ist der Kern der guten Nachricht. Es geht um ihn, um Jesus. Weil das, was wir selber nicht machen können, wir können uns selber nicht gut vor Gott stellen, das hat er für uns gemacht, durch seinen Tod auf dem Kreuz, sagt die Bibel. Das Resultat von unserem Leben gegen Gott ist der Tod, steht im Römerbrief. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus, weil er unsere ganzen Fehler auf sich genommen hat. Es ist ein Geschenk. Jesus ist nicht hauptsächlich auf die Erde gekommen, um das Evangelium zu predigen. Er ist vielmehr gekommen, damit es ein Evangelium gibt. Versteht ihr? Er ist die gute Nachricht. Aber er sagt auch, dass er nicht der Einzige ist, der ein Interesse an den Schafen hat. Es gibt auch andere, die an die Schafe wollen. Wer ist es? Feinde, ja. Diebe, Räuber. Aber er unterscheidet sich von diesen Dieben und Räubern, sagt er. Wie unterscheidet er sich? Was sagt er, was Diebe und Räuber machen? Sie stehlen? Sie zerstören? Sie töten? Ja, sie tun das heimlich. Jesus ist ganz offen. Er sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Vollkommenes Leben. Zu Genüge. Jesus redet hier von seiner Absicht. Und die stellt sich 180 Grad quer zu dem, was die Diebe tun wollen. Die Diebe wollen stehlen, er kommt, um zu geben. Die Diebe wollen schlachten und zerstören, er kommt, um zu sammeln. Die Diebe wollen umbringen, er aber gibt Leben in Genüge, versteht ihr? Er redet von dem Mietling, also sogar die Leute, die angeheuert werden, auf die Schafe aufzupassen. Auch die, nicht einmal die haben so eine Liebe zu den Schafen, dass wenn es gefährlich ist, dass sie sich für die Schafe einsetzen. Nein, die laufen weg. Der Dieb macht das Gleiche. Wenn er erwischt wird, dann haut er ab. Der bleibt nicht stehen bei den Schafen, schaut, dass es denen noch in Ordnung geht. Sondern der haut ab. Der Dieb will einen schnellen Gewinn machen. Und wenn es zu gefährlich ist, dann ist er weg. Nicht so der Hirte. Er passt auf seine Schafe auf. Er bleibt. Wenn es gefährlich ist, dann ist er bereit, sein eigenes Leben für sie einzusetzen. Er verlässt seine Schafe nicht, der gute Hirte, sondern er ist bereit, sein Leben für sie zu lassen. 180 Grad verkehrt. Was ist sein Ziel als guter Hirte? Was ist Jesus Ziel? Ja. Indem er sie zu sich ruft und sie werden Teil von seiner Herde. Und das ist ein Angebot. Er geht und ruft. Heute noch. Menschen. Er sagt, kommt zu mir. Wer seine Stimme hört, wer zu ihm kommt, wird ein Teil von seiner Herde. Darf ihn als den guten Hirten erleben. Darf seine Führung erleben. So wie wir im Zeugnis heute gehört haben. Darf ihm vertrauen, zu ihm wachsen. Er verlässt uns nicht, er überlässt uns nicht. In diesem Textabschnitt macht Jesus einen Anspruch, erhebt den Anspruch auf etwas. Er erklärt seine Absicht und er gibt uns ein Angebot. Und praktisch, was bedeutet das für uns? Sein Anspruch. Es kann sein, dass du hier sitzt, du glaubst, Jesus ist ein guter Lehrer, er hat vieles Gescheite gesagt, aber er kann nicht wirklich Gottes Sohn sein. Ich will ganz deutlich sagen, wir können Jesus nicht irgendwie herrichten, dass er in unser Leben reinpasst. Können wir nicht, weil er selber den Anspruch macht. Er ist der gute Hirte. Er ist die einzige Tür. Es gibt keine andere Tür. Du wirst ewig lang suchen können und nie eine andere Tür finden, außer ihn. So ist es. Aber das ist auch befreiend, weil es bedeutet, dass wenn wir ihn gefunden haben, brauchen wir uns nie Sorgen machen, dass wir nicht hineinkommen. Er ist die Tür. Durch ihn kommen wir rein. Wir brauchen keine andere Tür suchen. Versteht ihr? Er reicht. Er ist die Tür. Jesus, seine Absicht ist ganz deutlich. Er will uns Leben geben. Er will Menschen sammeln, zueinander. Das ist positiv. Und ganz besonders im Anfang von der Marriage Week ist es auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es aber auch Kräfte gibt, die nicht für das arbeiten wollen, die nicht sammeln, die nicht Leben geben wollen, sondern Kräfte, die teilen wollen, die zerstören wollen, die töten wollen. Ganz besonders in Beziehungen auch. Jesus will, dass wir langsichtig erfolgreich sind, dass wir mit ihm leben, das ganze Leben, dass wir bis zum Ende kommen, bis ins Ziel kommen mit ihm. Der Dieb will, dass wir heute aufgeben schon, sofort. Er will sofort seinen Lohn haben. Er will heute zerstören. Und er benutzt alles. Er lügt, er betrügt, er gibt einen Anschein, nur damit er so schnell wie möglich sein Ziel erreicht. So ist es nicht mit dem guten Hirten. Ich glaube, wir müssen uns erinnern in unseren Beziehungen, dass es Kräfte gibt, die zerstören wollen, die töten wollen. Mächte in unserem Leben, die den Glauben stehlen wollen von uns, die Hoffnung zertrümmern. Ich habe von einem Pastor gelesen in Amerika, der eine ganz deutliche Zusprache für seine Gemeinde empfangen hat, dass die Gemeinde wachsen sollte, dass sie ein Grundstück kaufen sollten mitten in einer Stadt, das unmöglich war für sie, zu teuer, keiner wollte es verkaufen, aber es war eine ganz deutliche Zusprache. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit ist er an diesem Grundstück vorbeigefahren und hat dafür gebetet: Gott, wenn du es versprochen hast, mach die Tür auf. Eines Tages ist er auf dem Weg dort vorbei und er spürt einfach ein Gewicht auf dem Herzen, das sagt: Gib's auf. Nützt nichts, ihr seid zu klein, ihr habt es falsch gehört, ihr bildet euch ein, ihr könnt es eh nicht. Gib auf. Und auf einmal erkennt er, dass diese Stimme nicht die Stimme seines Hirten ist, sondern dass jemand anders ihm die Hoffnung stehlen will, den Glauben zerschlagen will. Und er sagt, er ist stehen geblieben, neben diesem Grundstück, ist ausgestiegen aus seinem Auto, hat die Passagierseite von dem Auto aufgemacht und hat reingeschrien ins Auto: Steig aus, du bist nicht die Stimme meines Hirten. Komm nie wieder zurück. Tür zugeschmissen, herumgegangen, hat sie wieder reingesetzt, ist weitergefahren. Und er hat gesagt, er hat sofort gespürt, wie seine Stimmung sich verändert hat. Wie dieses Gewicht von ihm abgehoben worden ist. Es gibt eine Kraft, die gegen uns wirken will. Und es gibt auch dieses Angebot heute. Wenn du noch nicht Jesus, deinen guten Hirten, nennen kannst, willst, dich dazu durchgerungen hast, kannst du heute den ersten Schritt dazu tun. In deinem Herzen, jetzt oder zu Hause, kannst du einfach beten: Jesus, ich will spüren, dass jemand es gut mit mir meint, dass ich einen guten Hirten habe, der sich für mich einsetzt, der sich für mich eingesetzt hat und sogar für mich gestorben ist, damit ich gerecht vor Gott bin. Ich will einen Teil davon haben. Ich will, dass du mich verteidigst, dich für mich einsetzt, gegen diese Mächte des Bösen, die mir nur schlecht wollen. Wenn wir das glauben, wenn wir so wie in dem Lied, das wir gesungen haben, ihm unser Leben geben, sagen, ich vertraue mich dir ganz an, dann fängt unsere Reise an. Und dann dürfen wir zusammen mit anderen, deshalb ist es wichtig, dass wir auch jemand anderem davon erzählen, dann können wir zusammen mit anderen seine Stimme hören, uns beibringen, wie hört sich das an, von ihm geleitet zu werden. Ich will mit einem Gebet schließen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Dass du uns gezeigt hast, was Liebe ist und wie Liebe sein soll. Liebe ist ein Geben. Und nicht ein Nehmen. Lieben basiert auf ein Versprechen und nicht auf einen Kontrakt. Danke, dass du uns dein Versprechen gibst und dass du es nicht brichst. Will ich bitten, dass wir immer wieder darauf aufmerksam werden, dass du unser Hirte bist, dass wir Zeit nehmen, um deine Stimme zu hören, um deine Führung zu suchen. Amen.